Willkommen zu einer neuen Folge Sehnsucht Mama. Ich hatte letztens bei Instagram was gemacht, wo ich dachte, Mensch, das mache ich aber echt auch nochmal als Podcast-Folge. Und zwar ein Kinderwunsch-Kompakt. Kurze Mini-Vorstellung, ich bin Lena. Ich habe selber eine lange Kinderwunschreise hinter mir, bin aber auch psychologische Kinderwunschbegleitung. Also habe mich da sehr reingefuchst in das Thema. Und manchmal geht es ja auch um Mama-Themen und jetzt heute halt eben um Kinderwunsch-Kompakt. Was für Untersuchungen kann man machen? Sollte man machen? Vielleicht auch die Frage, ab wann eigentlich überhaupt? Weil das ist natürlich eine Frage, ne, die einige beschäftigt, dass sie sagen, ja, ab wann gehen wir denn in die Kinderwunschklinik eigentlich? Was ist denn sinnvoll? Und das ist natürlich sehr individuell, ne? Also mein Mann und ich sind erst nach Jahren mal zur Kinderwunschklinik gegangen. Und da hatten wir schon einige Fehlgeburten hinter uns. Aber das ist total unterschiedlich. Also wenn ihr einfach merkt, das wird hier zu belastend für uns als Paar oder der Sex macht auch keinen Spaß mehr, das wird ihr einfach nur noch eine Krampfnummer, das klappt auch irgendwie überhaupt gar nicht mehr, dann ist es auch total sinnvoll, das outzusourcen, sage ich jetzt einfach mal, und den Sex für Spaß zu haben und die Kinderwunschplanung dann eben halt mit ärztlicher Unterstützung zu machen, ne? Bevor da euer ganzes Liebes- und Beziehungsleben drunter leidet. Deswegen sagen manche so nach einem halben Jahr. Andere sagen wiederum nach einem Jahr. Ne? Aber so, da habt ihr so ungefähr einen groben Rahmen, ab wann ihr mal was untersuchen lassen könnt oder ab wann ihr euch Unterstützung, medizinische Unterstützung holen könntet. Irgendwas so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Nicht, dass ihr das müsst. Ne? Wie gesagt, bei uns hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis wir uns dann da Hilfe gesucht haben. Ja, und dann ist eben die Frage, was könnte man denn dann alles untersuchen lassen? Also anfangen würde ich wahrscheinlich erstmal mit einem Hormonstatus, wenn wir auf die Frau gucken, einfach um zu gucken, funktioniert da alles, ne? Von der Hirnanhangdrüse wird da genug LH, FSH und so weiter und so fort produziert, genug Östrogen, genug Progesteron. Das kann man einfach mal super gut checken lassen. Bei der Frauenärztin, wenn ihr NFP macht, habt ihr vielleicht sowieso schon einen Eindruck davon, ne? Das sind so Sachen wie zum Beispiel, blute ich immer sehr wenig? Ist vielleicht meine Gebärmutterschleimhaut deswegen nicht hoch genug aufgebaut? Ist sie vielleicht nicht dreischichtig? Also die hat zwei unterschiedliche Schichten, die so, ne, drei, wie so ein Burger sozusagen, sieht das aus. Das könntet ihr einmal checken lassen, ne? Wenn ihr NFP macht und merkt, oh, ich blute aber viel zu stark, dann könntet ihr zum Beispiel mal Endometriose untersuchen lassen, ne? Ob ihr da vielleicht ein Thema habt. Oder aber, wenn ihr merkt, meine Zyklen sind einfach immer sehr, sehr lang, dann könntet ihr nach PCO, nach dem PCO-Syndrom einfach mal fragen und das untersuchen lassen, ne? Ob es da vielleicht ein Thema gibt bei euch. Also solche Geschichten, wenn ihr merkt, die zweite Zyklushälfte ist immer irgendwie kurz. Ne? Also wenn ihr NFP macht, dazu habe ich übrigens ja auch eine Folge gemacht, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Wenn ihr wisst, wow, ne, die zweite Zyklushälfte ist irgendwie nur so 10-11 Tage lang, dann könnte das auf einen Progesteronmangel hindeuten. Ne? Das einfach mal ansprechen bei der Frauenärztin. Wenn ihr das aber alles gar nicht wisst, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal entweder NFP zu machen, um euch selber besser kennenzulernen. Ich nochmal der Verweis auf die Folge. Oder halt einfach bei der Frauenärztin das checken zu lassen. Genau. Ansonsten finde ich immer gut, schon relativ zu Anfang, auf den Mann einmal zu gucken, weil das ist relativ schnell abgearbeitet. Da macht ihr ein Spermiogramm und da könnt ihr im Idealfall schon direkt ein erweitertes Spermiogramm machen. Das haben wir nämlich erst am Ende unserer Kinderwunschreise erfahren, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Wir hatten dieses HALO-Verfahren gemacht, also H-A-L-O. Und da wird eben nicht nur geguckt, wie viele Spermien sind es überhaupt. Schwimmen die geradeaus oder schwimmen die nur im Kreis? Ne, die können ja super schnell sein und super beweglich sein, aber wenn die sich nicht in die richtige Richtung bewegen, nämlich zur Eizelle hin, dann bringt uns das alles nichts, wenn die nur im Kreis schwimmen. Und dieses erweiterte Spermiogramm, da wird geguckt, wie sieht die DNA aus im Spermaköpfchen? Ist die defragmentiert oder nicht? Und das finde ich einfach total wichtig, weil wenn es nämlich da DNA-Schäden gibt, dann könnt ihr, ja, dann könnt ihr es versuchen und im Zweifelsfalle klappt es aber eben einfach nicht, ne? Weil die Qualität des Spermas einfach von der DNA her nicht gut genug ist. So, deswegen, das würde ich immer echt relativ schnell einfach mal checken lassen, weil dann wird nämlich ja sowieso nur noch die Frau auf links gedreht und alles wird gecheckt und am Kopf gestellt, ne? Ja, also das sind so die Sachen, die würde ich relativ früh mal machen. Was ich auch gerne etwas eher gemacht und vor allem auch eher gewusst hätte, deswegen mache ich das alles hier, ist eine Gebärmutterspiegelung. So, die wurde bei mir erst nach der dritten Fehlgeburt gemacht und das hätte ich gerne vorher schon gewusst. Gebärmutterspiegelung, warum? Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen kann es Entzündungen in der Gebärmutter geben, also die Gebärmutterschleimhaut kann zum Beispiel entzündet sein. Dann können zu viele aktive Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut sein, Plasmazellen, ein Septum kann in der Gebärmutter sein. Das hatte ich in kleiner, sehr schwach ausgeprägter Form, aber es wurde trotzdem entfernt, weil wenn sich da zum Beispiel ein Embryo einnistet, dann wird er da nicht versorgt, ne? Weil das ist nicht an der Gebärmutterschleimhaut, wo ja Nährstoffe sind und alles fließt, sondern in diesem Septum, da passiert nichts. So, da kann es nicht ernährt werden, sozusagen, das Kind, ne? Genau, oder aber es könnte eben auch sein, ich hatte zwei Gebärmutterspiegelungen, dass, also wenn ihr zum Beispiel schon mal Operationen hattet oder schon Ausschabungen hinter euch habt, ne, dass man einfach nochmal guckt, gibt es da Vernarbungen im Gewebe, in der Gebärmutter, ne? Weil das kann eben auch dafür sorgen, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht gut genug ist, um ein Kind zu versorgen. So, also das kann man auch einfach mal untersuchen lassen. Genau, und das kann man, eine Gebärmutterspiegelung kann man auch ohne Betäubung machen lassen, ist aber für manche Frauen richtig, richtig schmerzhaft. Ich fand es irgendwie spannend, mal meine Gebärmutter von innen zu sehen, dass ich im wachen Zustand mit dabei war. Aber ich war eben auch das erste Mal war ich auch unter Narkose, weil die da ja auch noch was entnommen haben. Und das war im Nachhinein sehr schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass man das ohne Betäubung macht. Genau, also Thema Gebärmutterspiegelung. Eine andere Untersuchung, die ihr machen lassen könntet, wäre zum Beispiel eine Prüfung der Eileiterdurchlässigkeit oder Eileiterdurchgängigkeit. Da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Das könnt ihr natürlich einfach dann mit den jeweiligen Ärzten besprechen, was da das Sinnvollste ist, weil es einfach sein kann, dass ihr traumhafte Eizellen produziert. Ihr habt auch immer zum richtigen Zeitpunkt Sex, aber die kommen da einfach nicht durch. So, ne? Die sind zum Beispiel verklebt, weil mal eine Chlamydieninfektion da war oder irgendeine andere Infektionskrankheit oder was auch immer dafür Gründe dahinter stecken. Also das ist zum Beispiel was ihr auch einfach mal untersuchen lassen könntet.
Dann Darmgesundheit. Also das weiß ich gar nicht, wann ich das abchecken lassen. Das war meine Gynäkologin, die auf die Idee gekommen ist, weil da gab es auch bei Instagram die Frage, bei welchem Arzt kann ich das denn machen, dass die Darmgesundheit also eine Stuhlprobe einschicken, dass sie dann auch gut ausgewertet wird. Ne? Ja, ich hatte jetzt eine Gynäkologin, die auch noch Heilpraktikerin ist. Das heißt, die hat einfach von allen Seiten, die hat all ihr Wissen halt in einen Topf geworfen. Gold wert, sowas müsste es eigentlich nur geben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Schulmediziner das richtig gut machen können. Sorry, dass ich das jetzt einfach so sage. Aber also ich weiß nicht, ob die dann auch die richtigen Werte angucken. So, ne? Also deswegen macht das sonst einfach bei einer Heilpraktikerin. Sucht euch dann eine Heilpraktikerin, die sich da vielleicht auch ein bisschen mit auskennt, die vielleicht sogar auch auf Kinderwunsch spezialisiert ist. Ich kenne eine. Die ist nicht bei Instagram und so weiter und die ist auch meistens, da kriegt man kaum Termine, aber fragt mich sonst einfach, wenn ihr das wissen wollt, dann stelle ich euch den Kontakt her. Genau, ich erwähne die jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ihr das recht ist, so, ne? Deswegen lasse ich das jetzt lieber. Aber die ist toll, oh Mann, ist die toll, genau. Und die Gynäkologin, das ist Frau Dr. Struck, die das bei mir gemacht hat, hypnotisch gesund, die ist nämlich auch noch Hypnosetherapeutin, ja. Genau, und da haben wir einfach mal eine Stuhlprobe eingeschickt, haben den Darm angeguckt und siehe da, war jetzt auch nicht so verwunderlich für mich bei meiner Ernährung und ich musste dann eine Darmsanierung machen. Das ist hart. Ich habe das ein halbes Jahr gemacht, beziehungsweise ich habe das nach 5 Monaten abgebrochen, weil ich dann einfach nicht mehr konnte, weil dann noch was anderes dazu kam, nämlich der nächste Punkt, den ich gleich erwähne. Aber da durfte ich keinen Zucker essen, kein Weizen und keine Transfette. Genau, und damit und dann halt noch so bestimmte Medikamente nehmen, um die Darm Flora aufzubauen, ne? Also Lactobacillen, was auch immer es da alles so gibt. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, weil der Darm ist nun mal das Zentrum des Immunsystems oder auch unserer Gesundheit, ehrlich gesagt, ja. Ne? Von daher ist das mit Sicherheit gar nicht schlecht, da vielleicht mal einen Blick hinzuwerfen. Ganz unabhängig davon, wie ihr euch ernährt, ne? Ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, weil manchmal kriegen wir auch einfach schon durch unsere eigene Geburt, haben wir ja manchmal schon eine bestimmte Darmflora mitbekommen, die entweder super gut ist oder eben nicht so gut ist. Ne? Genau. Jetzt kommt der nächste Punkt, Zähne checken. Das kam nämlich dann bei mir dazwischen. Ich hatte also schon knapp ein halbes Jahr auf Zucker und so weiter verzichtet, was für mich hardcore war. Hardcore, wirklich. Ich fand es manchmal so trostlos, das Leben. Ich weiß, es ist bedenklich, aber war für mich einfach so. Und dann war ich beim Zahnarzt und dann haben wir nochmal genau geguckt, ich glaube geröntgt sogar. Dann hat er gesagt, oh, da oben ist aber eine Entzündung. Also die war quasi an einem Zahn oberhalb, oben, irgendwo da, ich glaube in Wurzelnähe. Und ich habe die nicht gemerkt. Also ich hatte sogar auch schon Parodontose. Ne? Das habe ich sogar extra dann, als ich in den Kinderwunsch gestartet bin. Also ich hätte ich sowieso machen müssen, aber das passte halt auch. Habe ich eine Parodontosebehandlung machen lassen. Weil das sind ja Entzündungen im Körper, ne? Und die wirken ja auf den ganzen Körper dramatisch. Also wenn wir diese versteckten Entzündungen haben, wie zum Beispiel durch eine Parodontitis oder durch eine andere Entzündung, egal wo im Körper, jetzt bin ich gerade bei Zähnen, ne? Oberhalb irgendwo eines Zahnes, was ihr nicht spürt. Und die, also da sprechen wir ja auch von Schlaganfallrisiko, von Herzinfarktrisiko und so weiter. Ich will jetzt keine Angst machen, aber das ist ja einfach so. Deswegen ist ja Parodontitis auch so gefährlich, ne? Und es kann eben sich, wenn ihr könnt euch vorstellen, wenn es Auswirkungen aufs Herz und aufs ganze System haben kann, kann es natürlich auch Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben und kann im schlimmsten Falle sogar für Fehlgeburten sorgen. Also ich glaube, das Risiko für eine Fehlgeburt ist um 20% erhöht, wenn ihr eine Entzündung, eine versteckte oder auch nicht versteckte Entzündung im Zahn oder im Zahnfleisch habt. Deswegen super wichtig, das auch mal checken zu lassen. Ne? Sagt einem irgendwie so auch erstmal keiner. Deswegen, ich habe mir das alles so mühsam innerhalb der 6 Jahre Kinderwunsch zusammengesammelt. Und ich präsentiere euch das jetzt hier einfach mal so auf dem Silbertablett, weil ich hoffe, dass ihr dadurch einfach vielleicht was verkürzen könnt oder euch was ersparen könnt. Ne? Genau. Was man auch checken lassen kann, ist die Blutgerinnung. Das ist aber, glaube ich, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch. Ne, das ist natürlich klar, wenn das Blut nicht gut fließt, dann wird die Gebärmutterschleimhaut nicht gut genug durchblutet, dann wird das Kind nicht gut genug versorgt und so im schlimmsten Falle. Deswegen kann man die Gerinnung mal checken lassen. Macht das im Idealfall bei jemandem, der das schon ein paar Mal gemacht hat, der sich damit auskennt. Ich habe das Ganze nämlich 3-mal gemacht. Beim ersten, ach, ist ja auch total langweilig, die Geschichte und langatmig vor allem. Deswegen erspare ich euch die jetzt. Aber das war, ach je. Ja, und dann hieß es immer, nee, aber den Wert hätten die Kollegen ja auch nochmal und so weiter. Also ich habe das am Ende dann sehr, sehr ausgiebig und sehr, sehr ausführlich in Lübeck gemacht am Uniklinikum. Die kennen sich damit einfach super gut aus. Ist natürlich jetzt für alle, die zuhören und nicht zufällig in der Nähe von Lübeck wohnen, nicht so interessant. Aber ich will nur damit sagen, ihr könnt das auch bei der Frauenärztin machen oder so. Guckt nur einfach, wer, ob die das schon mal gemacht haben oder so. Ne? Ja, genau. Dann gibt es noch humangenetische Untersuchungen, haben wir auch machen lassen, dass ihr einfach guckt, ist bei euch, bei eurem Partner oder Partnerin chromosomtechnisch alles so, wie es sein soll. Das bedeutet nicht, dass nicht trotzdem auch spontan beim Kind sich Chromosomen verändern können bei der Zellteilung und so weiter. Da hat man nicht immer Einfluss drauf, aber ihr wisst schon mal, dass bei euch alles in Ordnung ist. Und immunologische Untersuchungen kann man auch noch machen. Ja, dass ihr einfach genau guckt, ist das Immunsystem so aufgestellt, dass es nicht das Sperma angreift. Ach, da gibt es ganz viele unterschiedliche Untersuchungen, ne? Genau, da gibt es einen Arzt, der das richtig gut kann. Ich erwähne den jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich glaube, der ist auch völlig überrannt, Dr. Pfeiffer. Ich glaube, das können aber auch noch andere. Aber ja, dass ihr da einfach mal nach einem Immunologen vielleicht einfach guckt, der euch begleiten kann durch den Kinderwunsch und zum Beispiel dann auch, wenn ihr schon Fehlgeburten hattet, durch die Schwangerschaft, dass ihr da immer wieder das Blut checken lasst, ob da alles okay ist. Ne? Weil dann kann das angepasst werden, auch mit, wenn ihr zum Beispiel zu viele Killerzellen habt oder sowas. Intralipid oder was es dann da so gibt dagegen, ne? Ja. Also das sind so meine Sachen, die ich mir so mühsam zusammengesammelt habe, die ich gerne schon etwas eher gewusst hätte. Gar nicht, weil ich sie zwingend alle sofort im ersten halben Jahr gemacht hätte vom Kinderwunsch, aber eben nicht erst nach 6 Jahren, ne? Oder 5 oder so, genau. Ich drücke euch die Daumen, wenn euch das geholfen habt. Abonniert gerne den Podcast, gebt mir 5 Sterne, lasst mir eine Rezension da, eine schöne, würde ich mich total drüber freuen, oder einen Kommentar bei Spotify. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon.